Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. In unserer zweiten Folge sprechen wir über das Thema Nase und Nasennebenhöhlen und zwar genau genommen über die sogenannte chronische Rhinosinusitis. So, was ist das denn genau? Wie definieren wir das?
Zunächst kann man sich natürlich mal die Frage stellen, wer definiert sowas überhaupt? Und verlässliche Angaben, da gibt es eigentlich zwei große Standardwerke, auf die wir uns jetzt auch im Kommenden immer wieder beziehen werden. Und das ist zum einen das europäische Positionspapier zur Rhinosinusitis und nasalen Polyposis, kurz EPOS 2020. Und 2020 ist eben das Erscheinungsdatum. Und das zweite Standardwerk ist das ICAR-AS 2021. Das ist das International Consensus Statement on Allergy and Rhinology. Und beide sind Open Access. Ich werde beide in den Shownotes verlinken, sodass jeder da nachlesen kann, wenn er Lust hat. Und letztlich deine Frage, wie ist es definiert? Also nach diesen Dokumenten ist die chronische Rhinosinusitis oder CRS, wie wir vielleicht jetzt im Kommenden besser sagen, ein klinisches Syndrom und keine wirklich spezifische Krankheit. Und dies durch anhaltende symptomatische Entzündungen der Nase und der Nasennebenhöhlenschleimhaut für länger als 12 Wochen gekennzeichnet.
Okay. Das klingt jetzt erstmal ziemlich allgemein, finde ich, und ist noch nicht so richtig präzise.
Ja, ist richtig. Also so eine richtig griffige Definition ist es nicht. Aber tatsächlich ist die Definition bewusst sehr weit gefasst und sagt eben nichts über Äthiologie, Pathogenese, klinische Präsentation des Krankheitsbilds oder dem Verlauf aus. Weil das Krankheitsbild letztlich umfasst ein Spektrum an klinischen Varianten, verschiedene Entzündungsprofile, verschiedene histologische Merkmale und auch verschiedene Komorbiditäten. Und letztlich das Spannende für den HNO-Arzt oder die Herausforderung für einen HNO-Arzt liegt jetzt darin, diesen klinischen Phänotyp und den dazu passenden, wahrscheinlich dem Krankheitsbild zugrunde liegenden Endotypen bei dem Patienten so gut wie möglich zu erfassen und zu charakterisieren und zu beschreiben. Und das ist tatsächlich wichtig, um die richtige Diagnose zu stellen, zum einen, aber auch eben, um die bestmögliche Therapie auszuwählen. Das ist in der Praxis aber nicht ganz so einfach. Es gibt nämlich viele verschiedene Ursachen für diese Erkrankung. Dieses EPOS 2020 gibt ein bisschen eine Hilfestellung zur Einteilung. Im EPOS 2020 wird unterschieden zwischen einer primären und einer sekundären CRS und einer lokalen und einer diffusen CRS. Und diese anerkannte Definition der primären CRS bezieht sich eigentlich auf die vom diffusen Typ. Und das beschreibt eben diese Entzündung der Schleimhäute, der Nasennebenhöhlen, ohne letztlich eine offensichtliche Ursache. Die sekundäre CRS tritt in Verbindung mit bekannten Ursachen, wie zum Beispiel einer genetischen Störung oder Pilzen auf. Und jetzt wird es noch komplizierter. Letztlich im EPOS 2020 wird nochmal unterteilt, diese CRS, in verschiedene Endotypen. Und da sind die bekanntesten Endotypen, sind eben die Typ-2-Inflammation und alles andere ist so als Nicht-Typ-2-Inflammation zusammengefasst. Und natürlich klinisch kann man das ganze Krankheitsbild auch unterscheiden. Da haben wir natürlich die Polyposis, also die chronische Rhinosinusitis mit Polyposis und die ohne.
Okay, also das war jetzt schon ein bisschen komplizierter, finde ich. Das mit und ohne Polypen kannte ich jetzt in der Form auch schon. Ich fasse jetzt mal zusammen, was ich so mitgenommen habe. Primäre CRS hat keine spezifische Ursache, ist in der Regel diffus. tritt also in der Regel beidseitig auf und man unterscheidet, ob es Typ 2 vermittelt ist oder nicht Typ 2 vermittelt ist. Richtig?
Absolut.
Okay, und die sekundäre CRS ist häufig bedingt durch spezifische Ursachen, also Tumore, dentogene Ursachen oder sowas, ist dadurch häufiger auch mal einseitig, kann aber auch diffus sein. Jetzt, was ich noch nicht ganz verstanden habe, was ist denn der Unterschied zwischen einer diffusen CRS vom primären und sekundären Typ? Ist jetzt sehr spezifisch die Frage.
Ja, also tatsächlich, der sekundäre Typ hat immer irgendwie eine Ursache. Und diese diffuse sekundäre CRS ist quasi immer eine lokale Manifestation einer systemischen Erkrankung. Also zum Beispiel zystische Fibrose oder ziliäre Dyskinesie, also Cartagena-Syndrom. Oder du hast eine Autoimmunerkrankung, die Granulomatose mit Polyangiitis, also früher die Wegener Granulomatose. Und diese systemischen Ursachen manifestieren sich in den Nebenhöhlen und das ist dann diese diffuse sekundäre CRS. Und was halt typisch ist, ist, dass diesen Formen eine spezifische Histologie zugrunde liegt und du hast auch irgendwie einen klareren Krankheitsverlauf und du hast, ja, das Wichtigste ist, du hast eine Ursache.
Okay, ich glaube, jetzt habe ich es einigermaßen gecheckt. Noch eine blöde Frage. Wenn jetzt die primäre CRS keine spezifische Ursache hat, wie erklärt man sich dann die Entstehung? Und kannst du noch vielleicht ein bisschen was zu Typ 2 und nicht Typ 2 sagen? Was ist denn da der Unterschied und warum ist das wichtig?
Okay, dazu muss ich aber tatsächlich auch wieder ein bisschen ausholen.
Also es interessiert mich wirklich.
Das ist schön. Also früher dachte man ja, und früher heißt so quasi vor 20, 30 Jahren, dass die CRS ohne Polypen so ein bisschen das Ergebnis einer unzureichend behandelten akuten bakteriellen Infektion ist. Also irgendwas ist nicht richtig ausgeheilt und wird dann in Anführungszeichen chronisch. Die CRS mit Polypen hat man irgendwie mit Allergie in Verbindung gebracht. Also so eine Art lokale oder systemische Allergie, die dem Ganzen zugrunde liegt. In den letzten 20, 30 Jahren hat man aber in der Forschung gute Fortschritte gemacht und hat gezeigt, dass die Äthiologie und die Pathogenese dieser beiden Formen viel komplexer ist als diese nicht ausgeheilte bakterielle Infektion oder irgendeine Allergie. Und man hat auch gesehen, dass sich Äthiologie und Pathogenese dieser verschiedenen Formen auch teilweise überschneiden. Und zunächst hat man natürlich so einen alleinigen Auslöser der Erkrankung in der Umwelt gesucht. Also diese Bakterien, die nicht ausheilen.
Ja, das ist immer das, was die Patienten wollen. Die wollen einen Übeltäter haben. Und ich weiß, anfangs waren doch nur die Pilze hoch im Kurs.
Ja, genau. Also es gab mal eine Zeit, da war gerade Alternaria, war so der Übeltäter für alles. Das wurde ein bisschen getriggert durch Forscher aus USA, aus der Mayo-Klinik. Aber es gab auch Zeiten, da waren Bakterien mit produzierenden Exotoxinen und Biofilm, der durch Bakterien hervorgerufen wird, da vor allem eben Staph aureus. Da hat man so eine Zeit lang immer gesagt, das ist es und das ist die Ursache.
Genau, das war das Mikrobiom in der Nase. Aber die Hypothesen konnten ja nicht so das ganze Spektrum des Krankheitsbildes erklären, oder?
Ja, das ist richtig. Also man konnte mit diesen Hypothesen nie wirklich das komplette Spektrum erklären. Und deswegen hat sich heute die Meinung durchgesetzt, dass diese CRS wirklich ein Syndrom mit vielen und oft unbekannten Ursachen ist. Und man vermutet die Ursachen zum einen in der Umwelt, aber tatsächlich auch in einer dysfunktionalen Interaktion von der Umwelt mit dem Immunsystem des Patienten.
Dysfunktionale Interaktion mit dem Immunsystem. Was genau heißt das?
Ja, okay. Das Immunsystem der Schleimhäute in der Nase ist prinzipiell ja so aufgebaut, dass es den Wirt, den Patienten dann bei uns, vor irgendwelchen Umwelteinflüssen schützen kann. Und normalerweise arbeiten mehrere Komponenten hier da zusammen. Der erste Kontakt mit allem, was die Außenwelt betrifft, was durch unsere Nase geatmet wird, ist mit so einer physikalischen oder mechanischen Barriere, die aus letztlich Atemwegssekret besteht, also dieser Schleim. Und der Schleim wird durch Zilien, also kleine zilientragende Zellen, abtransportiert. Das ist wahrscheinlich, kennst du, unter mukociliärer Clearance.
Genau, die schlagen immer in die gleiche Richtung, außer zum Beispiel bei den Patienten mit Cartagena-Syndrom oder sowas, die dann diese Funktionsstörung haben.
Genau, ja, und die Richtung ist prinzipiell in den Rachen, ne, und bei normalen Patienten oder bei normalen Nicht-Patienten wird einfach das Sekret aus der Nase Richtung Rachen abtransportiert und dann abgeschluckt, ohne dass man davon was merkt. Jetzt bei der CRS im Allgemeinen ist tatsächlich die mukociliäre Clearance gestört. Wobei da auch die Diskussion ist, so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ist die Clearance gestört aufgrund der Entzündungsreaktion oder ist das mit Ursache für die Entzündungsreaktion? Aber letztlich erster Kontakt ist mit Schleim und danach kommen die Epithelzellen und zwischen Epithelzellen bestehen feste Verbindungen über diese sogenannten Tight Junctions. Und quasi dann hast du noch das angeborene Immunsystem und das unterstützt letztlich diese mechanische Barriere durch Sekretion von antimikrobiellen Substanzen, also irgendwie verschiedene Defensine, Lysozyme, Lactoferrin. Und die werden ins Nasensekret abgegeben und unterstützen quasi so die Abwehr gegen die Fremdstoffe.
Okay, also das ist schlussendlich eine mechanische Barriere, die ein bisschen unterstützt wird noch durch zusätzliche Stoffe, die in das Sekret abgegeben werden.
Genau, ja. Und letztlich dieser Mechanismus begrenzt zunächst mal die Stimulation unseres Immunsystems durch Fremdstoffe, weil natürlich viele Fremdstoffe einfach da schon abgefangen werden. Und erst wenn dieser pathogene Stimulus so stark ist, dass er diese erste Barriere durchbricht, dann kommt da die adaptive Immunantwort ins Spiel und die antwortet dann eben mit diesen hochspezifischen T- und B-Zellvermehrungen und das wird dann eben ausgelöst. Und bei dieser chronischen Entzündungsreaktion, der CRS, geht man jetzt davon aus, dass das Immunsystem entweder dauerhaft angeregt wird oder tatsächlich übermäßig oder unangemessen auf diese Anregung reagiert. Die aktuelle Meinung ist jetzt, dass mechanische und angeborene Immunbarriere-Defekte mit zur Entstehung der CRS beitragen. Und letztlich dadurch wird eine übermäßige kompensatorische Immunreaktion hervorgerufen.
Okay, und wie sieht diese Immunreaktion jetzt aus? Wie kommt es da zu Polypen und sowas?
Ja, genau das war jetzt Gegenstand eben der Forschung in den letzten 10, 15 Jahren. Und man ist so ein bisschen weggegangen von diesem, wir finden einen Übeltäter, der irgendwo in der Umwelt sitzt. Und eben statt sich mit diesen komplexen und in der Regel unbekannten Faktoren von außen zu beschäftigen, hat man die CRS angeguckt, die Patienten mit CRS angeguckt und hat geschaut, was passiert da in den Geweben. Und mit dem Verständnis um diese molekularen Signalwege im Gewebe hat man dann auch begonnen, diese CRS in diese Endotypen einzuteilen. Also diese Typ 1 und Typ 2, Typ 3 oder vereinfacht eben Typ 2 und nicht Typ 2 Endotypen.
Kriegen wir das von unserer Patho dann auch geliefert? Ich kreuze ja immer nur an Eosinophilie.
Nein, tatsächlich. tatsächlich liefert das unsere Patho nicht. Das können sie auch im Grunde gar nicht liefern. Diese Eosinophilie, die du ankreuzt, ist ein Hinweis auf eine Typ-2-Inflammation, aber jetzt nicht nur ausschließlich bei der Typ-2-Inflammation vorhanden. Insofern kann der Pathologe, selbst wenn er wollte, uns da gar nicht wirklich sagen, das ist definitiv eine Typ-2-Inflammation oder eben nicht.
Also kurze Anmerkung von mir, wenn wir eine Operation an den Nebenhöhlen machen, schicken wir was in die Pathologie mit spezifischen Fragestellungen und Patho ist Pathologie sozusagen, die machen dann einen histologischen Bericht.
Gut, ich hatte ja gesagt, also dass erst wenn diese erste Barriere durchbrochen wird, dass dann die adaptive Immunantwort ins Spiel kommt. Und tatsächlich ist es ja so, dass normalerweise diese Immunantwort selbstbegrenzend ist und je nach Typ der spezifische Zellen und ein individuelles Zytokinmuster gekennzeichnet ist. Und man weiß tatsächlich, normalerweise ist so eine Typ-2-Immunreaktion zielt auf Viren ab, eine Typ-2-Reaktion auf Parasiten. Und bei der Typ-3-Reaktion geht es eigentlich auf extrazelluläre Bakterien und Pilze. Und wenn der Erreger dann beseitigt ist und die Barriere wieder intakt ist, klingen alle drei Antworten einfach wieder ab und es ist wieder normales Gewebe. Und jetzt ist eben das Problem, dass bei der CRS führt die Durchdringung dieser Epithelbarriere zu einer chronischen Entzündungsreaktion, die einfach von selbst nicht abklingt. Und tatsächlich geht man hier von zusätzlichen Variationen in der Immunantwort aus, die noch gar nicht so wirklich bekannt sind, um wirklich das gesamte Spektrum der CRS erklären zu können. Und trotzdem findet man eben in den Zellen oder in dem Gewebe von dem Patienten häufig diesen typischen Entzündungstyp, also die Merkmale von diesem Entzündungstyp, also Typ 1, 2, 3 oder auch in Kombination. Und wichtig ist für uns diese Typ-2-Inflammation, die gekennzeichnet ist durch die Zytokine Interleukin 4, 5 und 13, sowie eben durch die Aktivierung und Rekrutierung von Eosinophilen und Mastzellen, wie du ja schon angemerkt hattest, das ist das, was du auf dem Pathozettel ankreuzt. Und also die Hypothese der Immunbarriere ist bisher tatsächlich die breiteste und umfassendste Hypothese für die Ätiologie und Pathogenese der CRS. Und sie ist eigentlich in Einklang mit den wichtigsten Daten aus der aktuellen Forschung. Was noch nicht klar ist, ist, ob die Barrieredefekte durch genetische Variationen, durch Umwelteinflüsse oder durch beides verursacht werden. Und da stehen wir aber tatsächlich auch nur oder stehen wir erst am Anfang mit dieser Unterteilung in Typ 1, 2, 3. Und da gab es jetzt tatsächlich im September letzten Jahres ein Positionspapier von der EAKI, die diese Nomenklatur noch viel breiter gefasst hat, die diese Typ 1, 2, 3 Nomenklatur auch unter das Dach der allergischen Erkrankung und der Überempfindlichkeitsreaktion subsumiert hat. Und die haben tatsächlich aktuell bis zu 8 solche Endotypen. Das ist super kompliziert. Da würde ich tatsächlich auch das Positionspapier in den Shownotes verlinken. Wer da Interesse hat, kann sich das natürlich runterladen und durcharbeiten.
Ja, das ist echt interessant, dass du diese drei Positionspapiere nennst. Also im Endeffekt, typischerweise hat man ja eine Leitlinie, an der orientiert man sich, aber man sieht, das Thema ist dann doch so komplex und unterliegt so einer großen Dynamik und auch einer großen Unwissenheit, selbst in spezifischen, also in spezialisierten Kliniken wie jetzt wie bei uns, wo man sagt, okay, man behandelt, wie man das in den letzten 5 Jahren gemacht hat und wird aber von der Dynamik, das sehen wir ja noch in Folge 2 und speziell in Folge 3, dann so ein bisschen eingeholt, ne? Weil einfach die ganze Diagnostik und Verständnis und auch Therapie der chronischen Rhinosinusitis einer starken Veränderung unterliegt.
Ja, absolut. Also genauso ist es. Also da ist wirklich noch viel nicht bekannt und es ändert sich viel. Deswegen gibt es da tatsächlich alle Jahre irgendwie eine neue Positionspapier und neue Erkenntnisse.
Und das Interessante ist, dass in den, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt Nebenhöhlen operiere, 17 Jahre oder sowas, an der OP-Technik hat sich in der Zeit, der Wandel war davor, hat sich gar nicht so viel geändert, aber trotzdem am Verständnis der Erkrankung und der Behandlungskonzepte hat sich viel verändert. Und ich will jetzt auch einen kleinen Vorgriff machen, der wir vorher auch nicht so abgesprochen haben, aber typischerweise sind immer die Patienten eigentlich nur mit Cortison behandelt worden. Mit Cortison-Spray, früher teilweise auch mit Tabletten. Und diese Spülung der Nase, die wir ja heute viel machen mit Kochsalz, die wurde gar nicht so sehr propagiert. Aber jetzt, wenn man das jetzt ein bisschen besser versteht, dass es hier um Entzündung, Immunbarriere und sowas geht, da verstehe ich das auch immer besser, warum das auch funktioniert.
Also die OP-Techniken, klar, OP ist OP, Schneiden ist Schneiden. Aber auch da gibt es verschiedene Ansätze, wenn man nochmal drauf zu sprechen kommen in der nächsten Episode. Auch da gibt es ja doch tatsächlich auch ein bisschen eine Evolution. Aber gut, nochmal zurück letztlich zu diesen Polypen, mit denen wir uns jetzt auch im Laufenden so ein bisschen noch weiter beschäftigen wollen. Also Polypen, die CRS mit Polyposis, ist in der Regel bei den Kaukasern hier bei uns, bei unseren Patienten, findet man eine hohe Anzahl von eosinophilen Zellen im Gewebe. Mastzellen sind erhöht, B-Zellen sind erhöht. Und eben das Zytokinprofil im Gewebe dieser Polypen ist bei gut 80% der Patienten eben vom Typ 2. Und auch das Remodelingsmuster, dass eben vermehrt Kollagen eingelagert wird, dass man erhöhtes Fibrin messen kann, dass man so ein erhöhtes Gewebeödem hat. Das passt alles sehr, sehr gut zu dieser Typ-2-Inflammation, die ja eigentlich gegen Parasiten vorgehen sollte. Mhm. Und Parasiten haben wir ja tatsächlich eher weniger in der Nase.
Okay, also im Endeffekt ist es so, dass die Kombination von mehreren Faktoren für die CRS verantwortlich ist, sowohl im Patienten, aber auch in der Umgebung. Und welche genau das sind und die genaue Kombination ist bei jedem so ein bisschen anders.
Genau, und wird wahrscheinlich auch nie bei jedem wirklich bekannt werden, auf den Punkt. Ja.
Okay. Gut, das war jetzt für mich also mehr als ein kleines Update, es war ein großes Update. Spannend, auch wenn es manchmal schwer zu verdauen ist, gebe ich zu.
Ja, absolut, ist schwere Kost.
Kommen wir doch jetzt mal wieder zu etwas einfacheren, praktischen Fragen und unserem klinischen Alltag zurück. Wie häufig ist denn diese Erkrankung? Und was sind so die typischen Leitsymptome der Patienten? Was soll man abfragen? Kopfschmerz, Nase läuft, also dieser berühmte Postnasal Drip, Nasenatembehinderung?
Ja, genau. Also bei der CRS hast du so die typischen Hauptsymptome: Gesichtsdruck, Kopfdruck, nasale Obstruktion, Hyp- oder Anosmie, das ist was ganz, ganz Typisches. Und auch diese Nasensekretionen, also Postnasal Drip, der kann eitrig sein, muss er aber nicht. Das sind so die vier Kardinalsymptome. Und tatsächlich hat man früher dazu noch so ein paar Nebensymptome genannt, die sind aber eher unspezifisch. Also es geht Fieber, Husten, Zahnschmerzen, Mundgeruch, Ohrdruck, so Sachen. Die lässt man tatsächlich nach den aktuellen Leitlinien unter den Tisch fallen, weil sie so unspezifisch sind. Und man guckt eben nach diesen Hauptsymptomen. Zusätzlich zu den Symptomen wird letztlich immer ein endoskopischer oder ein radiologischer Nachweis von entzündlichem Gewebe eingefordert. Und klar, man, das Ganze muss über 12 Wochen bestehen, sonst haben wir eben keine chronische Sinusitis, sondern eher eine akute Sinusitis.
Okay, 12 Wochen, das ist in ganz vielen Krankheitsbildern so, die wir in der HNO haben, da mal 12 Wochen, 3 Monate, das ist so die Grenze, wo man dann chronisch sagt. Ne?
Ja. Und du hattest nach der Prävalenz gefragt. Und wenn du jetzt so symptombasiert die Prävalenz erhebst, dann je nach Publikation, die du liest, landest du irgendwo zwischen 5% und 28%. Es gab mal eine relativ große Umfrage von diesem europäischen Netzwerk für Allergie und Asthma, das Galen. Es haben knapp 57.000 Teilnehmer aus 12 verschiedenen europäischen Ländern teilgenommen. Und nach der Umfrage ist so die Gesamtprävalenz in Europa bei ungefähr 11%. Wobei es da auch Unterschiede in den Ländern gibt. In Finnland liegt die Prävalenz viel, viel niedriger, bei 7%. Und in Portugal viel, viel höher, weit über 20.
Gibt es dann sowas wie ein Nord-Süd-Gefälle? Ich weiß, dass die Australier da auch ziemliche Probleme haben, ne? War das nicht so?
Das mag sein.
Weil du sagst, Finnland knapp 7%, Portugal fast 30%, aber so ein klassisches Nord-Süd-Gefälle gibt es.
Tatsächlich, ich habe so eine Karte im Kopf von einer Publikation, da ist er auch in Kanada, ist die Prävalenz extrem niedrig. Mhm. Also es mag was mit Nord-Süd-Gefälle zu tun haben, aber ich kann es dir nicht hundertprozentig beantworten.
In Portugal rauchen auch mehr. Rauchen ist auch ein Faktor, ne?
Absolut. Also Rauchen ist ein Risikofaktor und es sind viel, viel mehr Raucher, die eine CRS haben als Nichtraucher. Aber tatsächlich, wenn man diese ganzen Symptome mit einer Endoskopie oder mit einem CT-Score kombiniert, sinkt die Prävalenz insgesamt nochmal so ein bisschen und man kommt ungefähr auf so 3-6, also sagen wir 5%. Also irgendwo zwischen 5 und 10, 5 und 11 Prozent wird so die Wahrheit liegen an der Prävalenz.
Ja, das ist schon enorm viel trotzdem, ne? Das heißt, wir fragen ab Rauchen, Medikamente, der Arbeitsplatz möglicherweise und dann so Komorbiditäten, Allergie, Asthma, Aspirinintoleranz, habe ich damals noch gelernt, ne? Zystische Fibrose.
Genau, also wir wollen ja quasi im CF, also Zystische Fibrose, wäre natürlich dieses klassische sekundäre CRS, also sowas wollen wir natürlich ausschließen. Und wenn du jetzt am Arbeitsplatz ständig mit irgendwelchen reizenden Stoffen zu tun hast, irgendwelche Chemiker, die die Abzugshauben nicht verwenden, das ist natürlich auch ein super Risikofaktor, da ein Nasenproblem zu haben. Also sowas muss man letztlich so ein bisschen abfragen, um es ausschließen zu können. Wir fahnden ja nach der primären diffusen CRS, wo wir nicht wirklich wissen, wo es herkommt. Da ist einfach wichtig, auch nach Komorbiditäten zu fragen. Bei der CRS mit Polyposis ist sehr oft Asthma mit dabei. Irgendwie so Prävalenz von 25% unter dieser Bevölkerungsgruppe mit CRS. Und mein Asthma ist in der Allgemeinbevölkerung eher um die 5%, also schon signifikant erhöht.
Wird ja auch teilweise ähnlich behandelt, ne? Kommen wir dann in den nächsten Folgen noch drauf zu sprechen, ne?
Ja, genau. Denn ja, man spricht ja heute auch von diesem United Airway und United Airway Diseases. Und auch beim Asthma gibt es letztlich diese Typ-2-Inflammationen, wie wir es in der Nase sehen, die dann eben auch ähnlich behandelt werden kann. Ja, und die CRS ist auch mit anderen, also mit COPD, mit dieser Aspirinintoleranz, mit zum Teil auch mit gastroösophagealem Reflux wird es in Verbindung gebracht. Das heißt, das muss man einfach immer abfragen, um zu gucken, gibt es da irgendwie mit einen Auslöser.
Okay, Tobias, ich denke, das war jetzt doch eine relativ komplexe, aber auch gründliche Einführung in ein super spannendes Thema. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben nach dieser ersten Folge nicht, kleiner HNO-Witz, die Nase voll. Deswegen fasse ich nochmal zusammen, damit wir so einen kleinen Wrap-up haben. Wir unterscheiden bei der chronischen Rhinosinusitis den primären vom sekundären Typ. Die Typ-2-Reaktion spielt eine wichtige Rolle. Klinisch unterscheiden wir dann noch, ob es Polypen gibt oder nicht. Und es gibt wichtige Komorbiditäten wie Allergien, die einfach zu berücksichtigen sind.
Absolut. Gut zusammengefasst. Ich gebe dir vollkommen recht. Es ist hochkomplex und insofern denke ich, machen wir für heute zu. So ein bisschen ein Ausblick vielleicht auf die kommenden Folgen. Und wir werden in den kommenden Folgen uns noch weiter mit der CRS beschäftigen. Wir gucken uns die Diagnostik an. Wir gucken uns verschiedene Therapienmöglichkeiten an. Insofern bleibt spannend. Hoffe ich doch. Für mich bleibt dann noch zu sagen, dann war das jetzt Folge 2 von Hals über Kopf.
Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keep all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z.